Guten Morgen. Ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von Tim Keller. Tim Keller ist verstorben, ich glaube im November jetzt letzten Jahres. Er war Pastor in den USA, also in New York, und hat ein Buch geschrieben über das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und dieses Buch hat mich sehr inspiriert und auch herausgefordert persönlich, und ich habe gedacht, das möchte ich mit euch teilen. Und daraus ist diese Predigtserie entstanden, wo wir jetzt in mehreren Schritten oder über mehrere Aspekte von diesem Gleichnis des verlorenen Sohnes nachdenken. Es war die Situation, als einige Menschen Jesus zuhörten damals. Und bei dem, was Jesus tat, wurden sie wütend. Und wir lesen dieses Gleichnis in Lukas 15. Dort heißt es, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus. Man muss sagen, damals waren die Zöllner auf der schwierigen Seite der Gesellschaft. Also es waren eher Halunken als Beamte. Und diese kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Dann weiter, die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab, er isst sogar mit ihnen. Und dann heißt es weiter, und da erzählte ihnen Jesus ein paar Geschichten. Und dann kommt die Geschichte vom verlorenen Schaf. Vielen von uns ist dieses Gleichnis oder diese Geschichte bekannt. Anschließend kommt die Geschichte von der verlorenen Münze. Und die Frau, die sie verloren hat, findet sie wieder. Und in beiden Geschichten ist Freude über dem, dass was verloren war, gefunden wurde. Und dann erzählt Jesus weiter die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und auch da ist Freude, dass der verlorene Sohn gefunden wurde. Und dann geht es aber weiter. Dann erzählt er eine vierte Geschichte, die aber zur dritten gehört. Nämlich die Geschichte vom älteren Bruder des verlorenen Sohnes. Also die Geschichte kurz zusammengefasst geht so, vielen von uns ist die bekannt. Ein Mann hatte zwei Söhne und einer davon sagte, Vater, ich würde gern das Erbe schon jetzt beziehen, um etwas zu machen damit. Und der Vater verteilt dann das Erbe an diese zwei Söhne und dann geht er über Land und versaut alles und lebt so, wie man nicht leben sollte. Und am Schluss hat er nichts mehr und landet bei den Schweinen. Da kommt ihm in den Sinn, bei meinem Vater geht es den Knechten noch besser als mir, als dem Sohn. Also geht er zurück und der Vater rennt ihm entgegen, umarmt ihn, nimmt ihn ins Haus, es gibt ein Riesenfest. Da kommt der ältere Bruder nach Hause, der hört das, fragt, was ist da los, und nachdem ihm das erklärt wurde, wird er wütend. Sagt, das ist ungerecht, das geht gar nicht. Auf Schweizerdeutsch würden wir sagen, der Teufel hat vor dem Haus draussen. Und er wartet, bis der Vater rauskommt, und dann lädt er den ganzen Frust ab. Und der Vater lädt ihn nochmals ein ins Haus. Und dann hört die Geschichte auf. In dieser Geschichte von diesen beiden verlorenen Söhnen geht es natürlich vordergründig um die Frage, oder nicht um die Frage, es geht darum, es ist etwas verloren und wird gefunden, und dann ist Freude darüber. Aber da geht es um viel mehr. Es geht eigentlich gar nicht in der Tiefe um diesen verlorenen Sohn oder Bruder, jüngeren Bruder. Sondern es geht um Fragen, und das wollte Jesus, glaube ich, den Leuten damals erklären. Es geht um Fragen wie zum Beispiel, wer ist Gott? Wie handelt Gott? Was ist Sünde? Und zwar ein tieferes Verständnis von Sünde, wir werden noch darauf zurückkommen. Oder um die Frage, was ist das Evangelium, die gute Nachricht? Heute setzen wir den Fokus auf den älteren Bruder, und das waren damals die Gruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten, die dazu neigten und die sich vermutlich auch ziemlich in diesem älteren Bruder wiederfanden in dieser Geschichte, und vielen von uns geht es vermutlich ähnlich, zumindest mir geht es so. Ich neige auch zur Gruppe der Rechten, der Anständigen, der Richtigen. Das Gleichnis beginnt dann in Lukas 11, Vers 15, und wir springen jetzt ein bisschen nach vorne und reden zuerst nochmals über diese zwei Brüder, zwei verlorene Brüder. Es waren in dieser Geschichte werden zwei Brüder erwähnt, die sich unterschiedlich vom Vaterhaus entfremdeten, die sich unterschiedlich, und ich übertrage jetzt gleich, von Gott entfremdeten. Und sie suchten auch einen unterschiedlichen Zugang zu ihrem Glück oder zum Vaterhaus. Aber in den Herzen waren sie gleich. Beide wollten nicht die Autorität des Vaters anerkennen. Sie suchten auch nicht den Vater, sondern sie brauchten beide den Vater nur, um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie suchten ihre eigenen Wege zu erfüllen. Beide nutzten den Vater zu selbstsüchtigen Zwecken, statt ihn, den Vater, um seiner selbst willen zu lieben. Beim Jüngeren war es offensichtlich, der brauchte nur die Kohle, der brauchte das Geld, damit er sein Glück finden konnte oder leben konnte. Der ältere Bruder hingegen, der diente, er war zwar im Vaterhaus, er blieb auch da und er diente dort sehr treu, aber um etwas dafür zu bekommen. Er diente nicht um des Vaters willen, sondern er diente um den Zweck, nämlich selber etwas zu bekommen dafür. Und bei diesem älteren Bruder, da gibt es eine schockierende Erkenntnis. Man kann als Christ gewissenhaft, treu, mit Gehorsam zu Gott leben. Und genau dieses richtige und anständige Leben als Taktik missbrauchen, damit die eigensüchtigen Themen erfüllt werden oder Wünsche erfüllt werden. Nämlich, dass Gott mir mal die Dinge gibt, die ich eigentlich möchte und mir wünsche. Und das ist Sünde. Sünde ist eben nicht nur einfach so, dass die falschen Dinge tun oder irgendwie eine falsche Beziehung eingehen, unmoralisch leben, Filme anschauen, die man besser nicht anschaut. Das ist zwar alles auch schlecht, aber das tiefere Problem beziehungsweise das tiefere Verständnis von Sünde ist etwas anderes. Sünde ist nicht nur Gottes Gebote zu übertreten, sondern die Autorität des Vaters zu verdrängen. Ich sage es nochmal. Sünde ist eben nicht nur Gottes Gebote zu übertreten, sondern viel tieferes Problem, es ist, wenn man die Autorität des Vaters verdrängt und etwas anderes an dessen Stelle kommt in unserem Leben. Und die Frage an uns bei dieser Geschichte ist, worauf fokussieren wir im Leben? Was ist unser höchstes Ziel? Ist unser Ziel, ein moralisch richtig gutes Leben zu führen? Also das höchste Ziel? Oder ist das Ziel wirklich, der Autorität des Vaters uns unterzuordnen und ihn zu lieben? Was steht im Fokus? Das ist die Frage bei diesen zwei verlorenen Brüdern. Und jetzt, ich habe es am Anfang schon erzählt, kommt der ältere Bruder nach Hause. Er sieht, wie der Vater seine Liebe dem jüngeren Bruder zuwendet oder sich in Liebe zuwendet, ihn einlädt, ohne dass derjenige, der alles versaut hat, etwas dafür tun muss. Also der ältere Bruder, der wird wütend. Wir lesen das im Vers 28, Lukas 15. Er wird wütend. Schon komisch. Er beobachtet den Vater, wie der sich voller Liebe dem anderen zuwendet, und das löst bei ihm Wut aus. Und die Frage ist, warum eigentlich? Was steckt denn dahinter? Was ist sein Problem, würden wir heute sagen? Was ist für ein Problem? Was könnte das tiefere Problem des älteren Bruders gewesen sein? Ich möchte vier Thesen dazu sagen oder vier Überlegungen. Und die gleich auch ein bisschen übertragen auf unser Leben. These Nummer 1. ältere Brüder glauben, wenn sie ein gutes Leben führen, dann sollten sie dieses auch von Gott bekommen. Nochmals, ältere Brüder glauben, wenn ich ein gutes Leben führe, ein christlich anständiges, moralisch gutes Leben führe, dann habe ich das Recht darauf, dies auch von Gott zu bekommen. Das könnte hinter der Wut stecken, diese Grundannahme. Eine zweite Grundannahme vom älteren Bruder. Ältere Brüder, die gründen ihr Selbstbild oder wie sie sich selber sehen, darauf, dass sie hart arbeiten, moralisch sauber leben und ihr Leben im Griff haben. Sie müssen nicht so weit gehen und sagen, schaut alle auf mich, was für ein christliches Leben und wie treu ich Gott diene und so weiter. Es muss mal nicht so weit gehen. Aber ihr Selbstbild ist, ich arbeite hart, ich gebe alles und ich lebe moralisch korrekt und ich habe mein Leben im Griff. Und wenn ich so lebe, wenn ich das hinkriege, bin ich zufrieden und glücklich mit mir. Und übrigens, Gott könnte es auch sein. Dritte Überlegung oder dritte These, was könnte hinter dieser Wut stecken, die beim älteren Bruder aufkommt? Ältere Brüder, die leben eher einen freudlosen Glauben. Ja, es macht ja auch keinen Spaß, hart zu arbeiten und sich immer zusammenzureißen und auf die Zähne zu beißen und so. Ältere Brüder leben eher einen freudlosen und einen auf Angst begründeten Glauben. Also sie müssen immer damit rechnen, wenn sie das Ziel nicht erreichen, dieses moralisch korrekte Leben oder was auch immer dazugehört, dass es dann nicht genügt. Und im dümmeren Fall könnte mich Gott dann bestrafen mit irgendetwas, mit einer Krankheit oder einem Unfall oder was auch immer. Ältere Brüder leben eher freudlos und einen auf Angst begründeten Glauben. Und im Hinterkopf ist immer so die Frage, ist das, was ich jetzt erlebe, eine Strafe Gottes, weil ich nicht ganz auf dieses Niveau komme? Vierte These oder Überlegung, was könnte hinter der Wut des älteren Bruders gesteckt haben? Ältere Brüder haben in der Regel doch einen deutlichen Mangel an Gewissheit über der Liebe des Vaters. Sie sind sich nicht sicher. Ich sage es nochmal, ältere Brüder glauben, wenn ich ein gutes Leben führe, dann habe ich auch das Anrecht darauf, dass Gott mir dieses gute Leben gibt. Zweitens, ältere Brüder, die gründen ihr Selbstbild darauf, dass sie hart arbeiten, moralisch sauber leben und ihr Leben im Griff haben. Drittens, ältere Brüder, die leben eher einen freudlosen Glauben, die leben eher einen Glauben, der mit Angst zusammenhängt und vielleicht immer so die Frage ist, straft mich Gott, wenn ich das Niveau nicht erreiche? Und ältere Brüder, viertens, haben in der Regel einen Mangel an Gewissheit über der Liebe des Vaters. Erkennen wir uns wieder? Und das Verrückte ist, man kann als jüngerer Bruder verloren sein, gefunden werden, ins Vaterhaus kommen, nach einem falschen Leben, wenn man so will, und dann mit den Jahren sich verändern zu einem älteren Bruder. Ich habe etliche Kollegen, wo ich das beobachtet habe. Ich bin über 40 Jahre Christ und ich beobachte es in meinem Leben. Und andere haben das auch schon gemerkt. Man kann ganz gut anfangen und dann mit der Zeit und begeistert sein über dem, was man erlebt, wenn Gott einem sich zuwendet und man Gottes Liebe erfährt und so. Aber dann mit den Jahren und Jahrzehnten gerät man plötzlich auf die andere Seite und mutiert zum älteren Bruder. Und irgendwann wirft man dann frustriert den Glauben über Bord, so nach dem Motto, funktioniert ja auch nicht. Ich habe Freunde, die diesen Weg gegangen sind, die nach vielen Jahren des eher freudlosen, nach der freudlosen Nachfolge von Jesus irgendwann gesagt haben, weißt du was, das nützt alles auch nicht. Komm, fertig. So. Christen, die moralisch richtiges Verhalten in den Mittelpunkt stellen oder sagen, das ist das Wichtigste, dass unser Leben richtig gelebt wird, wo Gott Freude haben kann daran. Christen, die moralisch richtiges Verhalten in den Mittelpunkt stellen, werden in der Regel mit den Jahren eher freudlos und wenig einladend für andere. Und das ist schneller der Fall, als es lieb ist. Die Wut des älteren Bruders. Jetzt reden wir über den wahren älteren Bruder. Versetzen wir uns nochmals zurück in die damalige Zeit. Also Jesus erzählt diese Geschichte von diesen zwei Brüdern, das sind Zuhörer. Jesus wie die Zuhörer, die waren bewandert im Alten Testament, also die kannten die Gesetze, die Bücher Mose und so weiter. Und beim Zuhören bin ich ziemlich sicher, da kamen diesen Leuten damals zwei Brüder in den Sinn, von denen am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose erzählt wird. Da gab es auch mal zwei Brüder. Und einer von diesen beiden hatte Erfolg, unverdient. Und dann wurde der andere wütend. Und er konnte nicht damit umgehen. Er hat verglichen, wurde wütend, zornig richtig, und er hat sich dann seine Wut mit seiner Wut an den Bruder gerichtet und hat ihn umgebracht. Das ist im ersten Buch Mose Kapitel 4, die Geschichte von Kain und Abel. Zwei Brüder. Der ältere Bruder wurde wütend, hat den jüngeren Bruder umgebracht. Und dann fragt Gott diesen älteren Bruder, wo ist dein Bruder? Also er hat ihn nicht nur umgebracht, sondern beseitigt, so auf die Seite. Dann fragt Gott diesen älteren Bruder, den Kain, wo ist dein Bruder? Und dieser antwortet sehr trotzig, soll ich meines Bruders Hüter sein? Sorry, ich habe doch keine Verantwortung für den Kleinen. Das war eine rhetorische, trotzige Rückfrage. Und eine rhetorische Frage hat die Antwort schon drin. Es folgt auch nichts mehr, nachdem dieser trotzig Gott das gesagt hatte, soll ich meines Bruders Hüter sein? In dieser Rückantwort oder Rückfrage, die er zum Ausdruck bringt, ist schon die Antwort, ja, du bist ein Stück weit Hüter deines Bruders. Du kannst nicht nur dein Leben selbstsüchtig leben, sondern du bist auch verantwortlich für andere. Ohne jetzt zu meinen, wir müssen für alle anderen Menschen Verantwortung übernehmen, das geht gar nicht. Jeder hat für sein Leben Verantwortung, das ist Verantwortung, das ist klar. Aber Gott macht ihm eigentlich klar, ja, du hättest eigentlich Verantwortung für deinen jüngeren Bruder. Ich habe eine Geschichte gelesen und die wird überliefert und gesagt, dass es tatsächlich stattgefunden hat. In den 60er, 70er Jahren, im letzten Jahrhundert, also 1965, glaube ich, bis etwa 74 oder so, war der Krieg in Vietnam. Und Amerika ist ja in diesen Krieg eingetreten, es gab ja riesige Probleme dann. Amerika ist in diesen Krieg eingetreten, viele junge Amerikaner gingen nach Vietnam in den Krieg. Und da war ein Sohn, der war auch als Soldat in diesem Krieg, und irgendwann hat die Familie, in den USA natürlich, den Kontakt verloren. Dieser Sohn war verschollen irgendwie oder vermisst, wurde nicht mehr gefunden. Und da kann man offensichtlich in Vietnam, da im Dschungel oder was weiß ich, wo verloren gehen. Und der hatte einen älteren Bruder. Und dieser ältere Bruder, der flog nach Vietnam, um seinen jüngeren Bruder zu suchen. Und der suchte auf beiden Seiten der Kriegsparteien. Und weil die Leute auf beiden Seiten, also die Soldaten, merkten, dem geht es um seinen Bruder, wurde er gar nie behelligt oder er wurde nicht verletzt. Und beide Seiten sagten nur über ihn, der Bruder. Er bekam diesen Namen, der Bruder. der seinen Jüngern sucht. Wie die Geschichte ausgegangen ist, ob er ihn gefunden hat, steht nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist es, was ein wahrer älterer Bruder tut. Der lebt nicht einfach selbstsüchtig weiter. Das ist es, was der ältere Bruder im Gleichnis hätte tun sollen. Er hätte zu seinem Vater gehen sollen und dem Vater sagen sollen: Vater, mein jüngerer Bruder hat Dummheiten gemacht. Er hat den falschen Weg eingeschlagen. Er hat sein Leben ruiniert. Er hat alles verschleudert. Aber ich werde ihn suchen gehen. Ich werde ihn suchen gehen und ich werde ihn nach Hause bringen. Und wenn es auf meine eigenen Kosten geht, ich werde ihn suchen und nach Hause bringen. So hätte ein wahrer älterer Bruder seine Liebe zum Vater und zum jüngeren Bruder zum Ausdruck gebracht und auch entsprechend gehandelt. Und jetzt müsste es klingeln in unseren Köpfen. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Der ältere Jesus wird der ältere wahre Bruder. Und er kommt und holt uns auf eigene Kosten nach Hause. Nochmals, das ist das Evangelium. Jesus ist der wahre ältere Bruder. Der kommt und holt uns auf eigene Kosten nach Hause. Das Evangelium hat eben nichts mit religiös oder nicht so religiös Leben zu tun. Das Evangelium hat nichts mit moralisch oder unmoralisch zu tun oder mit konservativ oder liberal oder tief bibelgläubig zu leben oder biblisch richtig zu leben oder falsch zu leben. Das Evangelium ist etwas völlig anderes. Es ist die Nachricht von Gottes Zuwendung zu uns. Und dass der ältere Bruder kommt, um uns nach Hause zu holen. Paulus beschreibt das in einem Bibeltext im Philipperbrief und es ist ein sehr dichter Text. Ich möchte den mit euch lesen. Dort schreibt er, und er meint Jesus damit, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Dann geht es weiter. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle Namen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer damals wurden auf verschiedenen Ebenen angesprochen und wir ja auch mit dieser Geschichte von den beiden verlorenen Brüdern. Die ganz Frommen, welche richtig lebten, aber auch Selbstzweck natürlich, so gut lebten, die mussten feststellen, ich bin zwar nah dran, aber auch draußen, ich bin auch verloren. Meine guten Werke, mein gutes Leben bringt mich nicht zu Gott. Ich kann es mir nicht verdienen. Dann haben alle festgestellt, bei diesen beiden Geschichten, Gott sucht das Verlorene. Jüngere Brüder und ältere Brüder. Gott sucht das Verlorene und die Initiative geht von ihm aus, nicht von uns. Und alle, die zuhörten, konnten feststellen, und wir auch bei diesem Gleichnis, Jesus ist der wahre ältere Bruder. Er hat das Vaterhaus verlassen, um dich und mich auf eigene Kosten nach Hause zu bringen. Ich fasse zusammen mit drei Aspekten. Wir sind verlorener, als wir denken. Und vor allem, wenn man lange Christ ist, gerät man gern auf diese Seite, dass man sich etwas einbildet darauf, dass wir ja richtig leben, gottgefällig leben. Aber im Grunde sind wir alle verloren. Wir sind verlorener und sündiger, als wir denken. Zugleich, und das ist noch schwer zu fassen, zugleich sind wir geliebter, als wir uns jemals vorstellen können. Wir sagen ganz schnell, ja, die Liebe des Vaters und so weiter. Aber das erwischt uns meistens nur im Kopf. Dieses Gleichnis von den zwei verlorenen Brüdern. Und wer der wahre Bruder ist, zeigt uns, du bist geliebter, als du dir jemals vorstellen kannst. Und das dritte, der dritte Lernpunkt, Jesus sucht dich und mich. Das ist das Evangelium. Er sucht dich und er will dich nach Hause bringen. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, Jesus sucht dich. Und sein Grundanliegen, sein größtes Ziel ist, dich und mich nach Hause zu bringen. Lassen wir uns von ihm finden, auch nach 40 Jahren Christsein, immer wieder von ihm finden und aufgrund von seiner Liebe und den Kosten, die er übernommen hat, nach Hause bringen, ins Vaterhaus. Möge Gott uns allen zeigen und immer wieder vor Augen führen, wie verdreht unser oft sehr frommes Herz ist. Möge er das Evangelium, das wirkliche Evangelium, die gute Nachricht, uns aufleuchten lassen. Möge er uns helfen, dass in unseren Herzen auf diesem Hintergrund, auf dem Hintergrund dieser Tatsache, dass in unseren Herzen die Liebe zu Gott wächst, Raum gewinnt und dass wir so auf dieser Basis immer tiefer mit ihm, dem Vater, verbunden leben können.